Jetzt habe ich eben schon behauptet, dass Hooligans Gewalt ausüben, um den Spaß an der Gewalt willen. Würdest du dem zustimmen? Ist das tatsächlich die treibende Motivation oder welche würdest du da noch sehen?
Naja, es ist eine treibende Motivation. Man muss auch sehen, dass Gewalt vielen Hooligans eine körperliche Erfahrung ermöglicht, die sie sonst nicht haben können. Und dass auch in der bundesdeutschen Gesellschaft solche körperlichen Erfahrungen meistens auch restriktiv behandelt werden. Da geht es nämlich nicht nur um Gewalt, sondern meistens auch um Sex und Drogen. Das sind ähnliche Bereiche, wo man körperliche Grenzerfahrungen und intensive Erfahrungen machen kann, die es in anderen Bereichen kaum gibt. Insofern finden wir tatsächlich ganz verschiedene Motivationen bei Hooligans. Das reicht von Leuten, die da drin eine Kampfsportästhetik sehen, bis hin zu Menschen, die einfach Faszination an Gewalt haben und diese körperliche Erfahrung brauchen. Manche suchen Zugehörigkeit und andere wiederum wollen durch Gewalt eben Macht ausüben.
Eine der Schwierigkeiten, Hooligans einzuordnen, liegt darin, dass es kaum wirklich einheitliche Strukturen gibt und stattdessen eben eine ganze Menge unterschiedlicher Abspaltungen zu geben scheint. Woran liegt das?
Naja, Hooligans ist auch kein wissenschaftlicher Begriff im Grunde, sondern Hooligans ist eine Szene, die sich selbst so definiert. Und wie es so ist bei Szenen, unter Hooliganismus werden auch verschiedene Sachen verstanden. Manche Hooligans, gerade die früheren aus den 80er, 90er Jahren, haben Fußballrandale um die Spiele herum organisiert und betrieben. Das war eine ganz andere Form von Gewalt als die, die wir jetzt finden, wenn sich zwei Hooligan-Gruppen zu sogenannten Ackermatches, also zu Gruppenkämpfen an geheimen Orten treffen. Dann gibt es natürlich auch noch politische Spaltungen. Und es gibt, das muss man auch sagen, für Hooliganismus mittlerweile auch eine Art kleine Fankultur und damit auch ein paar Trittbrettfahrer. Das heißt also Menschen, die sich als Hooligans definieren, und das Recht sei natürlich auch zugestanden, die aber sozusagen in der kämpfenden Szene eigentlich keiner kennt. Insofern franzt so eine Szene am Rande ja auch immer ein Stück weit aus.
Gibt es denn trotzdem so eine Art gemeinsames Selbstverständnis unter Hooligans? Was würdest du so als den gemeinsamen Kern aller Hooligan-Gruppierungen sehen?
Der gemeinsame Kern ist ganz deutlich die Gewalt und die Fähigkeit, diese Gewalt ganz verschieden zu organisieren. Wie ich gerade sagte, gibt es ja verschiedene Gewaltformen, die von Straßenrandalen im Umfeld von Fußballspielen reichen bis hin zu geheim organisierten Gruppenkämpfen oder eben auch Kampfsport-Events. Ich habe ja für das Buch auch ein Beispiel besucht, zum Beispiel das Imperium Fight Team beziehungsweise die Imperium Fight Championship in Leipzig, die von auch einem rechten Hooligan organisiert wird. Und das heißt, sie sind ja auch fähig, solche Kampfsport-Events in großen Arenen mit allem drum und dran, Musik, Ordnungsdienst und Ticketing zu organisieren.
Die Hooligan-Szene, ich habe es schon gesagt, die gibt es seit mittlerweile 40 Jahren. Bekannt sind sie also durch ihre Darstellung als eben chaotische Randalierer am Rande von Fußballveranstaltungen vor allem. Jedoch hat sich in diesen 40 Jahren auch einiges darüber hinaus entwickelt. Du schreibst zum Beispiel, die Hooligan-Szene habe sich professionalisiert. Was meinst du damit?
Na, wenn wir uns angucken, wie Hooligans funktioniert haben in den 80er Jahren, dann reden wir tatsächlich von einer mehr oder minder schlecht organisierten Spaßjugendkultur. Und wenn ich Spaß sage, dann meine ich vor allem die Motivation dieser Leute und nicht den Blick von außen. Wenige von den Hooligans in den 80er Jahren haben Kampfsport betrieben. Es gab keine sozialen Medien, sowieso die Verbindungen waren eher lose. Man traf sich eben zu Spieltagen. Darüber hinaus gab es ja auch kein Internet. Man hatte kaum internationale Vernetzung. Große Teile der Szene tranken viel Bier und waren eben doch wenig trainiert. Mittlerweile sehen wir eine ganz andere Generation an Hooligans, die, wie ich gerade schon andeutete, teilweise professionell Kampfsport trainiert, vor allem Kickboxen und Mixed Martial Arts. Damit geht auch ein ganz anderes Körperideal und Ideal von Training und Stärke einher. Nicht wenige der Hooligans verzichten tatsächlich auf Alkohol oder auf Drogen insgesamt. Sie sind international vernetzt, die sozialen Medien haben es möglich gemacht und auch moderne Verschlüsselungstechnologie hat es möglich gemacht, dass man sich auch länderübergreifend zu eben geheimen abgemachten Kämpfen verabredet. Und bei der EM in Frankreich 2016 wurde es ja deutlich, als mehrere hundert russische Hooligans vor allem auf britische Fans losgegangen sind im Hafen von Marseille. Das waren keine unkoordinierten Pfleger, sondern das waren gut organisierte, in kleinen Gruppen organisierte, durchtrainierte Kampfsportler, die da vorgegangen sind. Insofern hat sich die Szene sowohl im Kampfsport als auch technisch und in der Vernetzung professionalisiert.
Bei 40 Jahren Hooligan-Geschichte, was hat sich da so rauskristallisiert? Wie ist das mit den Leuten, die damals angefangen haben? Ist Hooliganismus was, woraus man, wo man rauswächst? Oder sind die weiterhin in der Szene vernetzt?
Auch da finden wir beides. man darf halt nicht unterscheiden, man darf nicht vergessen, dass einige Hooligans auch bürgerliche Berufskarrieren begonnen haben. Das sind die, die man aber jetzt weniger sieht, weil diese Leute natürlich, wenn sie zum Beispiel einen Job bei einer Bank angefangen haben, auf ihrem Facebook-Account die alten Fotos nicht mehr teilen und versuchen, das ein bisschen unter der Decke zu halten. Bei einem Großteil funktioniert die Vernetzung aber noch. Man kennt sich aus alten Tagen, man hat auch die Netzwerke nie aufgegeben. Und das wurde unter anderem bei den Hooligans gegen Salafisten, dieser rechtsextremen Demonstration im Herbst 2014 in Köln, ganz deutlich, als ungefähr 5000 rechte Hooligans zusammenkamen und sich tatsächlich auch viele Experten verwundert fragten, wo die einmal herkommen und wie es sein kann, dass so eine große Demonstration relativ ungeahnt auftauchte. Und da wurde klar, dass viele der alten Hooligans miteinander vernetzt sind. Man prügelt sich zwar nicht mehr bei Spielen so oft, aber man geht zusammen ins Stadion, man besucht zusammen Kampfsportveranstaltungen und mittlerweile feiert man eben auch zusammen die Jubiläen der einmaligen Gruppen. So hat zum Beispiel im 2013 die Berliner Wannseefront zusammen mit der Dortmunder Borussenfront, beides klar rechtsextreme Alt-Hooligan-Gruppen, ihren Geburtstag in Berlin gefeiert. Und solche Events werden dann eben auch zum Anlass genommen, sich gegenseitig zu besuchen.
Genau, du hast eben schon diesen Aufmarsch der Hooligans gegen Salafisten angesprochen, der eben, wo sich 5000 Hooligans 2014 in Köln versammelt haben und dann rechte Parolen skandierend durch die Stadt zogen. Dass eben so viele Hooligans klare politische Positionen beziehen, ist vorher so in dem Ausmaß noch nicht vorgekommen. Trotzdem blieben dann im Anschluss weitere derart große politische Hooligan-Aktionen aus. Welche Bedeutung hat denn Rechtsextremismus jetzt in der Szene, beziehungsweise auch andersrum, welche Bedeutung haben die Hooligans für die rechtsextreme Szene?
Spannende Frage, aber auch gleich mehrere Fragen. Also dass das Verhältnis von Politik und Gewalt in der Hooligan-Szene ist tatsächlich seit jeher umstritten. Es gab in der Hooligan-Szene in den letzten 40 Jahren zum Beispiel in Dortmund immer auch Hooligan-Gruppen, die ganz klar rechtsextrem waren, die sich auch mit rechtsextremen Parteien verbündet haben, teilweise auch ihr Spitzenpersonal in diese Parteien geschickt haben als Kandidaten. Das gab es alles schon immer, wobei sich auch viele davon distanziert haben und gesagt haben, sie wollen halt die Gewalt ausüben. Und die rechtsextreme Szene hat oftmals versucht, in diesem Gewaltmilieu eben zu rekrutieren. Das war unterschiedlich erfolgreich. Hat vor allem den Hintergrund, dass Hooligans sich eben als Szene begreifen und nicht als Partei und offizieller Politik oftmals fernstehen, auch wenn sie selber gedanklich wahrscheinlich nach rechts tendieren und eventuell auch rechte Parteien wählen, aber auch so Dinge wie Mitgliederverfahren, Parteitreffen, irgendwelche Beschlussfindungen haben Hooligans meistens keine Lust, sondern gehen dann doch eben viel, viel informeller. Nun ist gerade im Zuge des Aufkommens der AfD, das in den letzten Jahren wieder ganz spannend geworden, weil wir tatsächlich sehen, dass Hooligans auch für die Alternative für Deutschland verschiedene Funktionen erfüllt hat. Hooligans gegen Salafisten haben wir schon angesprochen. Im Herbst 2014, das war eine der ersten großen rassistischen Demonstrationen, die stattgefunden hat, im Rahmen der aufkommenden Debatte um Flucht, Asyl und Migration, von der die AfD ja leider sehr profitiert hat. Wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel im Umfeld der Legida-Demonstration, also im Umfeld von Pegida, sächsische Hooligans im Januar 2016 durch Leipzig-Konnewitz randaliert sind, um politische Gegner auch anzugreifen. Wir haben gesehen, dass rechte Hooligans zum Beispiel teilweise den Ordnungsdienst bei Pegida in Dresden gestellt haben. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass die vorhin schon erwähnte Leipziger Imperium Fighting Championship, wo wie gesagt auch rechte Hooligans trainieren, in den Tagen vor der Bundestagswahl mehrfach Wahlempfehlungen für die AfD aussprach. Insofern kann man tatsächlich berechtigterweise sagen, dass rechte Hooligans sowohl als Wegbereiter, teilweise als Schutztruppe und auch als Wahlhelfer für die Alternative für Deutschland fungiert haben. Wenngleich man das nicht für, muss ich noch nachtragen, wenn man das nicht für die gesamte Szene in ganz Deutschland sagen kann, gerade in NRW und in Sachsen würde ich sagen, agieren Hooligans deutlich offensiver politisch als in manch anderen Regionen in Deutschland.
Wenn wir uns die mediale Berichterstattung angucken über Hooligans, dann findet man da oft sehr fatalistische Berichte. Also der Stern hat zum Beispiel 2016 zur EM über die Hooligan-Ausschreitung da geschrieben, hier zeige sich die Fratze des Fußballs. Jetzt haben wir aber eben auch schon von eben doch politisch motivierten Hooligans auch gehört. Wie viel haben denn Hooligans heute wirklich noch mit Fußball zu tun?
Auch das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Verhältnis oder ein ganz ambivalentes Verhältnis, weil man auch dort kein pauschales Urteil fällen kann. die Lage ist unübersichtlich. Wir sehen halt an einigen Standorten im deutschen Fußball, da sind Hooligans, die gehen auch mit einer Zaunfahne immer noch ins Stadion, hängen ihre Fahne auf und sind dementsprechend im Grunde eine Art gewalttätiger Fan, könnte man sagen. An anderen Orten haben sich Hooligan-Gruppen weit vom Fußball wegentwickelt. In Bremen zum Beispiel hat eine eher linke Fanszene die alten Hooligans von der Standarte Bremen aus dem Stadion auch mal geprügelt tatsächlich. Und die alten Hooligans gehen seitdem her wirklich nur noch ganz selten und vor allem nicht mehr als Gruppe ins Stadion und haben im Stadion im Grunde kaum noch was zu sagen. In Dortmund wiederum können wir beobachten, dass es eine junge Hooligan-Gruppe gibt namens Northside, also Nordseite in der Abkürzung NS, damit ist politisch auch schon alles über die Gruppe gesagt. Die geht mittlerweile zu Kämpfen, die sie als Gruppen organisieren, manchmal in roten T-Shirts. Und das ist interessant, weil ich die Farbe Rot dem Logo des BVB gar nicht finde, sondern die findet sich im Stadtwappen der Stadt Dortmund. Dementsprechend versteht sich diese Gruppe nur noch halb als Fußball-Hooligans, sondern die gehen eben für ihre Stadt zu den Kämpfen, wie es von ihnen selber heißt. Insofern finden wir tatsächlich alles von wirklich fußballnahen Hooligans bis zu Hooligans, die es eher als die sich eher als Kampfsportler verstehen und für die der Fußballbezug zweitrangig geworden ist.
In deinem Buch Hooligans, eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik, um den Titel nochmal genannt zu haben, da schreibst du möchtest Sachlichkeit in die mediale Panik um Fußballfans bringen. Was meinst du damit?
Ich habe ein Buch über Hooligans geschrieben, das heißt, ich habe ein Buch über Gewalt geschrieben im Fußball und wir wissen alle, dass Debatten um Gewalt im Fußball seit vielen, vielen Jahren existieren und manchmal auch sehr unsachlich geführt werden, weil ich auch mir nochmal angeguckt habe, wie oft werden eigentlich sehr dramatische Schlagzeilen geschrieben und das ist leider sehr oft die Rede in den Medien von einer neuen Qualität der Gewalt oder einer neuen Dimension der Gewalt. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, worin man das messen würde, was eine neue Dimension der Gewalt ist. Damit will ich ja nicht sagen, dass es keine Gewalt gibt, aber es macht auch keinen Sinn, alle paar Wochen medial den neuen Superlativ aufzurufen und zu behaupten, dass alles schlimmer sei als früher. Denn das ist das Interessante, man muss leider immer wieder festhalten, es gab halt in der Geschichte des Fußballs noch nie einen Fußball ohne Gewalt. Das fängt schon allein daran an, dass Fußball, also wenn man sich mal anguckt, unter welchen Regeln haben Fußballer selber früher agiert, dann waren da teilweise noch Stahlstiefel und auch Schlagen des Gegenspielers erlaubt. Wir sehen zum Beispiel in den 30er Jahren und 20er Jahren, dass die Derbys in Mannheim zwischen dem VfR und Waldhof Mannheim regelmäßig zu Ausschreitungen führen. Also man sieht sozusagen eine lange historische Geschichte des Fußballs und der Ausschreitungen um den Fußball herum. Die ist genauso alt wie der Fußball. Und zeigt halt auf, dass dieses klare Aufeinandertreffen von zwei Teams, die sich auch noch als Repräsentanten ihrer Städte, ihrer Kieze verstehen, in einem teilweise proletarisch geprägten Milieu und auch einer sehr männlich geprägten Sphäre, dass das immer wieder auch zu Konflikten und zu Gewalt führen kann und historisch immer geführt hat. Insofern ist die Gewalt, über die wir heute reden, wir müssen über sie reden und wir müssen auch weiter Präventionsarbeit betreiben, aber sie ist tatsächlich nicht schlimmer als vor 100 Jahren.
Du hast es gerade schon erwähnt, die männlich dominierte Szene, Fußball, Gewalt, sind alles sehr männlich dominierte Themen. Für mich die offensichtliche Frage, was ist denn mit Frauen in der Szene? Gibt es eine Rolle der Frau in der Szene? Wenn ja, welche ist das?
Es gibt tatsächlich Frauen in der Szene, aber sie sind marginal. Es gab in den letzten 30 Jahren immer wieder auch mal einzelne Frauen, die an Kämpfen teilgenommen haben. Wobei das wirklich die allerwenigsten sind. Und da reden wir von weit weniger als 10%, vielleicht von 1% oder noch weniger. Statistiken gibt es leider nicht. Dann gibt es auch, also viele Hooligan-Gruppen nehmen keine Frauen auf. Manche tun es doch. Und in diesen Hooligan-Gruppen haben Frauen aber dann selten die kämpfende Rolle, sondern ja, übernehmen halt organisatorische Aufgaben teilweise. Fahren sie zum Beispiel Autos zu diesen Kämpfen, sorgen für die medizinische Versorgung. Oder in den 90er Jahren wurden solche Kämpfe teilweise noch auf VHS-Kameras und Kassetten aufgenommen und dann haben eben auch Frauen diese Kassetten durch die Polizei reingeschmuggelt. Solche Aufgaben gibt es in Hooligan-Gruppen eben auch, wobei die letzte Aufgabe mittlerweile durch Handytechnik nicht mehr so zentral ist. Insofern gibt es sehr, sehr wenige Frauen, aber es gibt sie.
Du hast vorhin...
Mir fällt noch ein kleiner Verweis an, wenn ich noch ganz kurz darf, weil wir auch im Thema Hooliganismus ja immer wieder nach Osteuropa gucken müssen und weil sich dort ja die Szenen sehr agil und sehr, sehr rasant entwickelt haben in den letzten Jahren. In Russland ist zumindest bekannt, dass es auch Kämpfe gibt zwischen Frauengruppen. In Deutschland weiß ich davon nichts.
Sehr schön, das ist eine gute Überleitung. Du hast jetzt die internationalen Gruppen schon erwähnt. Hooliganismus ist ja was nicht unbedingt aus Deutschland kommt. Wie sieht es denn da international aus?
Naja, Hooliganismus hat sich historisch gesehen erstmal an britischem Vorbild orientiert, weil Hooliganismus ja im Grunde in den 60er Jahren am Anfang gar nicht im Umfeld von Fußball, sondern im Umfeld von Tanzveranstaltungen entsteht. Also proletarische Jugendliche versuchen durch Gewalt sozusagen Teilhabe an gesellschaftlich wichtigen Events zu haben. Und das passiert am Anfang vor allem an Disco- und Tanzveranstaltungen, geht dann schnell in den Fußball über. Und insofern ist Hooliganismus für Deutschland oder für die deutschen Hooligans lange in Großbritannien verortet gewesen. Da gab es aber einen Wechsel in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Vor allem ist der Blick nach Osteuropa gewandelt, gerade nach Polen und Russland. Dort sind die Hooligan-Szenen stark gewachsen, sehr militant und auch sehr rechts. An denen orientiert man sich mittlerweile, weil ja dort die Szene stark gewachsen ist und eben auch, man muss auch tatsächlich sagen, wirtschaftlich sich aufgestellt hat. Nicht wenige Hooligans in Osteuropa sind in mafiöse Strukturen verstrickt. Und gerade auch in Russland wurden eben auch Kampfsportreihen aufgebaut von Hooligans, die eben auch von Hooligans größtenteils besucht werden als Publikum.
Wie ist da so die Vernetzung untereinander, also zwischen den internationalen Gruppen?
Wie ich vorhin sagte, soziale Medien, moderne Kommunikationstechnologie haben es möglich gemacht. Die Vernetzung ist sehr hoch. Also nicht alle Hooligans kennen sich gegenseitig, aber mindestens über 3 Ecken sollten eigentlich Kontakte herstellbar sein. Es ist bekannt, dass einige deutsche Gruppen konstante Kontakte nach Osteuropa haben. Zum Beispiel gibt es also die Kölner Hooligans, sind definitiv vernetzt mit Hooligans aus Moskau. Das ist bekannt. Dortmunder Hooligans hatten eine Zeit lang gute Kontakte nach, jetzt ist mein Polnisch so schlecht, aber nach Zorzow, glaube ich, heißt das, nach Polen. Also insofern, man trifft sich auch länderübergreifend zu Auseinandersetzungen, zu Kämpfen. Nicht selten werden dafür auch internationale Spiele oder eben auch Turniere genutzt.
Du arbeitest auch mit bei einer sogenannten Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit. Das heißt, du beschäftigst dich schon auch damit, was man jetzt macht mit diesen Hooligans. Also wie man da vielleicht präventiv, aber auch interventiv, sagt man das so, interventiv?
Intervenierend,
ja, das ist besser. Wie man da eingreifen kann. Erzähl mal, was machst du da für Arbeit?
Also wir beraten Fußballvereine, Verbände und auch Pädagogen, die mit Fußballfans arbeiten. Und was er gerade richtig gesagt, man muss halt zwischen Prävention und Intervention entscheiden. Prävention, gerade in Bezug auf Rechtsextremismus, aber auch in Bezug auf Gewalt, da gibt es mittlerweile in Deutschland schon auch eine breite Landschaft, die von Gedenkstättenfahrten über Bildungsangebote, Abendveranstaltungen und auch eine alltägliche soziale Arbeit viel leistet. Auf der intervenierenden Seite ist es immer noch ein bisschen schwierig, gerade weil Sozialpädagogik und auch Polizei da oftmals nicht so richtig zusammenfinden. Die haben halt teilweise auch unterschiedliche Berufsvorbilder. Man darf aber eins nicht vergessen, und das ist mir auch ein wichtiger Punkt, man darf in dem Moment auch nicht nur auf den Fußball gucken, weil, wie ich vorhin schon sagte, geht es halt auch um den Kampfsport. Und das ist eine relativ komplexe Situation, dass man sagen kann, wenn man Rechtsextremismus im Fußball weiter bearbeiten will und entgegentreten will, muss man eigentlich mehr im Kampfsport tun. Und es ist aber eigentlich gar nicht die Aufgabe des Fußballs, im Kampfsport zu arbeiten. Aber wenn wir aus der Perspektive auf Rechtsextremismus und Gewalt gucken, kommen wir darin nicht umhin, weil wir mittlerweile ja schon sehen, dass auch in den Top 10 in Deutschland im Kickboxen und in den Mixed Martial Arts sich immer mehr Hooligans finden. Es sind nicht alles Hooligans, bei weitem nicht, aber einige finden wir dort. Das heißt, eigentlich macht es Sinn, dass sich Fußball und Kampfsport da auch mal zusammentun. Eine hehre Forderung, und wir sind da ehrlich gesagt weit weg von in der Realität, aber es ist notwendig, dass man sich zusammensetzt und mal überlegt, wie kann man mit Jugendlichen arbeiten, die zwar an Gewalt interessiert sind und die Kampfsport betreiben sollen, und das sollen sie ja auch tun, dagegen bin ich auch überhaupt nicht, aber wie kann man dafür sorgen, dass es A, keine politische Gewalt wird, und B, dass diese Gewalt eben auch in den Ringen, in den Trainingshallen bleibt und nicht nach außen tritt.
Jetzt sagst du, du bist nicht, also als letzte Frage vielleicht, interessiert mich aber doch noch. Jetzt sagst du, du bist, hast nichts dagegen, wenn sie eben diese Gewalt ausüben, zum Beispiel in der Kampfsportszene. Würdest du da aber auch diese verabredeten Acker-Matches hinzuzählen, die ja im Prinzip auch so ablaufen, dass sich eben Gruppen verabreden und verabredet gegeneinander kämpfen, vermutlich auch mit gewissen Regeln zumindest, die vorher verabredet wurden. Ist das auch eine Art Kampfsport schon?
Meines Erachtens ja. Man muss halt wissen, dass es in Deutschland keine legale Form des Gruppenkampfsportes gibt. Also es gibt keine Kampfsportveranstaltung, wo 5 gegen 5 kämpfen. Das wurde in Deutschland meines Wissens noch nie probiert, oder das hat sich zumindest nicht etabliert. Diese Kämpfe auf Wald und Wiese laufen tatsächlich höchst organisiert, weil die Gruppen verabreden ja vor, mit wie viel Mann treten sie an, welche Farbe trägt, also T-Shirt-Farbe trägt, tragen die einen, welche die anderen. besprechen auch Regeln, wie zum Beispiel darf jemand, der am Boden liegt, noch getreten werden oder nicht. Das sind natürlich Szenen, die viele schockieren, aber für die Leute selber ist es eben ihr Sport. Und die Szene verhandelt auch über Fairness und Regeln. Nun ist es aber so, dass der Bundesgerichtshof 2015 diese Kämpfe untersagt hat und Hooligan-Gruppen zu kriminellen Vereinigungen im Grunde erklärt hat in einem Präzedenzurteil zu den Hooligans Elbprävent aus Dresden, weil das Bundesgerichtshof gesagt hat, dass diese Gruppen A, halt Organisationen wirklich sind und B, dass ihr das einzige Ziel dieser Organisation darin bestünde, gemeinschaftliche Körperverletzung auszuüben, die sittenwidrig sei und im Grunde auch durch Regeln nicht überprüft wird. Weil das Bundesgerichtshof sagt, wenn da 20 gegen 20 antreten und sich gegenseitig prügeln, dann gibt es keinen Schiedsrichter, der wirklich alle dieser 20 Einzelkämpfe sozusagen detailliert überwachen kann. Nun ist natürlich die Frage, ob man damit irgendwie arbeiten könnte, wenn man dort wirklich offizielle Schiedsrichter hätte, die auch Regeln durchsetzen können. Dann könnte man tatsächlich über solche Hooligan-Matches auch als Kampfsport reden, aber ehrlich gesagt ist die deutsche Debatte da weit, weit von entfernt und hat sich eher darauf festgelegt, solche Kämpfe zu verbieten und sie damit auch aus der öffentlichen Diskussion zu verdrängen. Wie immer, wenn man aus einer präventiven Perspektive redet, kann man natürlich sagen, dass man somit keinen Schritt weiterkommt.